Ich lese den Predigtext aus der Apostelgeschichte 1, Kapitel 1 bis 11, also die allererste Phase in der Apostelgeschichte. Lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, da sagte er: Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder: Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten: Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. In der Kampfstunde letzte Woche bei den Präparanden, bei den Achtklässlern, haben wir das Kirchenjahr angeschaut. Ich habe ein paar Bilder von den einzelnen kirchlichen Festtagen ausgedruckt und sie haben müssen anhand vom Bild erraten, welche kirchliche Feiertag ist das, und sie nachher in die richtige Reihenfolge legen. Weihnachten ist noch relativ einfach gegangen, Dreikönigstag auch, Karfreitag und Ostern, das alles haben sie problemlos können. Und irgendwann, da sind wir zur Auffahrt gekommen. Und sie haben Auffahrt auch erraten und richtig einordnen, das war kein Problem gewesen. Aber sie haben gefragt, warum ist das ein Festtag? Jesus geht ja weg, da sollte man doch traurig sein. Und ich habe es in der Einleitung schon gesagt, ich habe da nicht eine gute Antwort bereit gehabt, sondern ich habe auch überlegt, ja, das ist eigentlich eine gute Frage, warum feiern wir das? Warum haben wir schulfrei an diesem Donnerstag? Und vor allem, was können wir für unser eigenes Leben von diesem Ereignis mitnehmen? Was gibt es da irgendwie Handfestes für uns zum Mitnehmen in unser Leben? Wir wollen dieser Frage auf den Grund gehen. Und es ist bemerkenswert, wo die Geschichte in der Bibel steht. Manchmal prägt ja der Ort, wo eine Geschichte oder eine Aussage steht, maßgeblich die Bedeutung von diesem Text. Also die Aussage wird auch beeinflusst, wo etwas steht in der Bibel. Theologen nennen das den Kontext von einer Vers oder von einer Geschichte. Und der Verfasser der Apostelgeschichte ist der Lukas. Der gleiche Lukas, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und wir haben die Himmelfahrt von Jesus aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte gehört. Aber sie steht auch am Ende vom Lukas-Evangelium. Also der Autor, der Lukas, hat die sowohl in seinem ersten Band, im Evangelium am Schluss, als auch in seinem zweiten Band, der Apostelgeschichte, ganz am Anfang. Und das hat einen Grund. Das ist nicht aus Versehen passiert. Sondern der Lukas hat etwas ausdrücken. Er wollte sagen, die Auffahrt ist ein Übergang. Das ist ein Scharnierereignis. Da hört etwas auf und etwas Neues fängt an. Die Zeit von Jesus auf der Erde, die geht zu Ende. Und das Zeitalter der Kirche oder das Zeitalter vom Geist, das fängt jetzt an. Es ist ein neuer Abschnitt von der Heilsgeschichte. Ein neuer Abschnitt von Gottes Wirken. Ein neues Zeitalter, könnte man sagen. Jesus ist weg, in den Himmel aufgefahren. Er ist nicht mehr auf der Erde. Man kann ihm keine direkten Fragen mehr stellen. Man kann ihn nicht mehr anlängen. Man kann nicht mit ihm essen oder zuschauen, wie er Menschen heilt. Man kann nicht mehr zuhören, wie er lehrt. Er ist weg. Und für die Jünger muss das schmerzhaft gewesen sein. Jesus geht weg. Schon wieder? Wir haben doch an Karfreitag schon gedacht, dass wir ihn verloren haben, wo er gestorben ist. Und dann ist die große Freude gekommen, dass er wieder ins Leben kommt. Und jetzt geht er ein für alle Mal weg an einen Ort, wo wir erst nach unserem Tod Zugang haben. Das muss schmerzhaft gewesen sein. Ich hatte mal einen guten Freund, als ich 18, 19 war. Wir haben zusammen an Jesus geglaubt, zusammen Jesus nachgefolgt, viel zusammen gebetet und geträumt, was wir alles machen wollen, wenn wir älter sind. Wir haben davon geredet, mal zusammen in eine Wohnung zu ziehen und eine WG zu gründen. Wir haben davon geredet, zusammen um die Welt zu reisen und was wir alles für Hilfswege und für Missionare besuchen wollen. So etwas, wo man zusammen träumen kann, ist ganz etwas Kostbares im Leben. Ich habe gesagt, ich mache noch kurz eine Jüngerschaftsschule, ein paar Monate in Neuseeland und dann mache ich eine einjährige Bibelschule in Australien und dann fangen wir an mit all unseren Plänen. Einjährig haben wir alle gedacht. Er ist ein Jahr geblieben und es hat ihm gut gefallen und Gott ist am Wirken gewesen und er hat gesagt, ich glaube, ich kann noch viel lernen im zweiten Jahr. Er ist noch ein zweites Jahr geblieben. Und er hat gesagt, ja, die Bibelschule geht 3 Jahre. Ich bleibe noch das dritte Jahr und schließe es ab. Ein drittes Jahr geblieben. Und dazwischen ist immer wieder heimgekommen natürlich. Er hat schon den Kontakt gewahrt und Ferien in der Schweiz gemacht. Dann ein drittes Jahr geblieben und plötzlich hat er gesagt, hey, ich habe ganz sympathische junge Dame kennengelernt. Dort haben wir gewusst, wir haben ihn verloren, weißt du was? Verlobt, verheiratet und er ist bis heute in Australien geblieben. Und er lebt dort ein tolles Leben. Er arbeitet bei Open Doors, macht wirklich tolle Arbeit, ist glücklich, so wie ich das beurteilen kann. Tolle, tolle Frau. Und ich gönne sie ihm von Herzen, wirklich. Aber ein bisschen macht es auch weh. Nicht, weil ich es ihm nicht gönne oder weil er mir etwas schuldet oder weil ich irgendeinen Anspruch auf ihn habe. Überhaupt nicht. Aber weil ich ihn so gern habe. Weil er jemand war, wo ich mich gut verstanden habe. Weil wir zusammen haben können träumen, weil wir zusammen haben können Vision haben. Was wollen wir alles noch machen? Was ist alles möglich? Jemand, den du dir so gut verstehst, ist nicht einfach zum Loslassen. Ich vermisse ihn und seine Familie natürlich noch viel, viel mehr und seine anderen engen Freunde natürlich auch. Wir gönnen ihm das alle von Herzen, aber ein bisschen weh macht es schon manchmal. Und für die Jünger muss das noch viel, viel schlimmer und viel, viel schmerzhafter gewesen sein. Sie haben doch die letzten 3 Jahre jeden Tag und jede Sekunde dem Jesus gewidmet. Er war ihr bester Freund, ihr Lehrer, ihr Rabbi, ihr Held, ihr Retter, der alles im Griff hatte. Und jetzt soll er von immer gehen. Selbst im Moment vom Abschied nach, auf dem Ölberg, da verstehen die Jünger noch nicht so genau, was passiert. Sie haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er vielleicht doch noch bleibt. Sie fragen ihn, Herr, das ist so eine lustige Frage, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Bis dort ane hoffen sie, dass Jesus jetzt politischer König wird und für immer auf dieser Welt wird bleiben und für immer das Reich von ihm auf dieser Welt wird herstellen. Eine Frage, die zeigt, die Jünger haben es noch nicht können fassen. Sie haben gehört, was Jesus ihnen sagt, aber sie haben es gar nicht wollen glauben. Sie haben es gar nicht können glauben. Er will gehen. Und wo Jesus in der Wolke auffährt, in den Himmel, da schauen sie immer noch in den Himmel auf und sie hoffen, ich weiß auch nicht, dass Jesus wieder zurückkommt oder dass irgendetwas passiert. Großartig. Ich meine, ich stelle mir das so vor, Gott hat Erbarmen mit ihnen gehabt, weil die haben so lange da wortwörtlich Löcher in die Luft reingestarrt. Er hat gesagt, okay, die brauchen Hilfe, die bewegen sich nie mehr. Und er sendet die beiden Männer in weißen Gewändern. Übrigens die gleiche Beschreibung wie auch am Ostermorgen beim Grab sind. Und dann sind die beiden Engel und die sagen ihnen, was starren ihr da in die Luft? Ihr könnt noch Jahrhunderte da aufstarren. Jesus hat euch einen Auftrag gegeben. Geht, macht das, was Jesus euch gesagt hat. Bleibt da nicht angewurzelt stehen. Manchmal gibt uns Gott ein bisschen Hilfe, wenn wir es nicht gerade verstehen und nicht gerade brauchen. Jesus geht, aber er gibt 2 Sachen den Jüngern mit. 2 Sachen, die er ihnen zum Abschied mitgibt. Er gibt einen Auftrag und er gibt ein Versprechen. Ein Auftrag und ein Versprechen. Und ich will mit dem Versprechen anfangen, der Verheißung für den Heiligen Geist, wo Jesus seine Jünger auf den Abschied vorbereitet. Das ist an einem anderen Ort, im Johannesevangelium. Da sagt er, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, dann wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Es ist eigentlich unglaublich, was Jesus da sagt. Jesus ist Gott in Menschenform. In seiner dreijährigen Wirkzeit, da heilt er die Kranken, die ihm begegnet sind. Da lehrt er über Gott mit Autorität. Da beantwortet er die Fragen für die Jünger und er lehrt sie einen Lebensstil von der Kraft und von der Liebe. Einen besseren Lehrer kannst du nicht haben. Eine bessere Ausbildung kannst du nicht bekommen. Du kannst 1000 Jahre Theologie studieren. Du kannst nicht besser ausgebildet sein, als wenn Jesus 3 Jahre lang dein Lehrer und dein Freund ist. Also die 12 Apostel haben die beste Ausbildung gehabt, die man haben kann im Bereich von Theologie und Christentum. Und trotzdem sagt Jesus, es ist besser, dass ich weggegangen. Weil nur dann kann der Tröster, der Ermutiger, der Beistand, der Ausrüster, der Kraftgeber, der Heilige Geist kommen. Gott als Geist, der nicht nur neben dir ist, wie es Jesus war, sondern der in dir lebt. Der nicht nur durch Wort und Taten wirkt, sondern der in dir innen kann Veränderung bewirken. In deinen Gedanken, in deinem Herz, in dir innen. Der Heilige Geist kann dir unendlich näher sein, als es Jesus je sein könnte. Und darum ist es gut, dass Jesus weggeht. Weil anstatt, dass Gott jetzt an einem Ort neben den Menschen ist, zu einer Zeit gleichzeitig, kann der Heilige Geist an allen Orten gleichzeitig in den Menschen wirken. Also die Nähe wird gesteigert. Die Nähe wird gesteigert. Der Heilige Geist ist nicht nur neben uns, sondern in uns. Natürlich, wir können nicht sehen, er ist nicht fassbar wie Jesus, oder? Manchmal wünschte ich mir auch, dass Jesus neben mir wäre und ich könnte mir Fragen stellen und ich könnte sehen, wie er sich verhält. Aber der Heilige Geist ist in uns und Jesus hat so viel Vertrauen gehabt, dass es besser ist, dass er gesagt hat, es ist gut, dass ich gehe. Ich soll euch freuen, dass ich gehe. Ich soll ein Opfer zu einem Festtag machen, weil dann wird Platz gemacht für den Heiligen Geist. Und wahre Veränderung in unserem Leben ist möglich. Und sie fängt dort an, wo wir unsere Gedanken, eigentlich unser ganzes Leben, dem Heiligen Geist, Gott, zur Verfügung stellen. Wo wir umkehren von unserem eigenen Denk- und Lebensweg. Wo wir lernen, uns von Gott leiten zu lassen. Wo wir den Heiligen Geist im Gebet einladen, uns zu verändern. Dort, wo er will und so, wie er will. Manchmal ein bisschen furchteinflößend. Man weiß nicht genau, was kommt. Aber auch lebensspendend und lebensbringend. Und Gott tut das gern. Wartet, bis der Heilige Geist über euch kommt. Wartet, sagt Jesus, der Jünger. Verfallet nicht in den Aktivismus. Ihr braucht den Heiligen Geist für den Auftrag, den ich euch gebe. Wir kommen zum zweiten Punkt, zum Auftrag. Neben dem Heiligen Geist oder dem Versprechen vom Heiligen Geist gibt Jesus den Jüngern einen Auftrag. Nachdem ihr den Heiligen Geist empfangen habt, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Dann werdet ihr über mich reden. Ihr werdet von mir berichten. Zuerst in Jerusalem, dann in Judäa, dann in Samarien und schlussendlich am Ende der Welt. Der Auftrag, den Jesus den Jüngern gibt, ist einfach. Macht Jesus berühmt. Macht Jesus bekannt. Erzählt, was er gemacht hat. Erzählt, dass er gestorben und verstanden ist. Erzählt, dass Gott in Jesus den Menschen begegnet und zu sich in sein Reich einladet. Ladet Menschen in die Gemeinschaft mit Gott ein. Und ich muss zugeben, für die Jünger war dieser Auftrag wahrscheinlich komplett furchteinflößend. Ich glaube, die Jünger haben Panik gehabt, als sie das gehört haben. Sie sollen nach Jerusalem gehen, dort, wo sie verhasst sind, dort, wo sie verfolgt werden. Sie sollen in die ganze Welt gehen, nach Judäa und Samarien. Wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen? Wo sollen sie überhaupt anfangen? Wer wird ihnen zuhören? Sie sind noch nur 11 Jungs aus Galiläa. Sie haben keine irgendwie gute Ausbildung gehabt. Also, sie haben die beste Ausbildung gehabt, aber die wird nicht akkreditiert von den meisten Juden zur damaligen Zeit. Wie können sie überhaupt Zeugen sein von Jesus? Was sind 11 junge Männer schon in so einer grossen Welt? Ich bin sicher, die Jünger haben sich komplett überfordert gefühlt. Und sie haben das Einzige gemacht, was sie in dieser Situation haben können machen. Sie sind zurückgegangen, wo die Engel ihnen das gesagt haben, und sie haben gewartet und zusammen gebetet. Sie haben gesagt, wir haben keinen Plan, wie wir den Auftrag ausführen sollen. Wir haben kein Geheimrezept. Das Einzige, was wir tun können, ist warten und beten. Und dann schauen, was der Heilige Geist ist. Die haben ja noch nicht gewusst, wer der Heilige Geist ist, wie der wirkt, was genau passieren wird, wenn er kommt. Jesus hat nur gesagt, geht mal warten und es wird etwas passieren. Sie haben nur die Verheißung gehabt, nicht sonst. Und sie haben gesagt, was auch immer der Heilige Geist ist, der muss eine ziemliche Bombe sein, der muss ein ziemlicher Knaller sein. Damit dieser Auftrag möglich ist, muss der Heilige Geist sehr, sehr kompetent sein. Sonst ist es absolut unmöglich. Sie haben gewartet und gebetet. Und als der Heilige Geist am Pfingsten gekommen ist, dann ist es losgegangen. Und sie haben angefangen, diesen Auftrag auszuführen. Wir haben heute immer noch den gleichen Auftrag. Der Auftrag von Jesus ist ja noch nicht abgeschlossen. Der Auftrag gilt uns genau gleich wie Petrus und Johannes. Sind meine Zeugen. Macht mich bekannt, macht mich berühmt, ladet Menschen in mein Reich ein. Jesus kommt wieder und er wird die Welt richten. Und in der Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus, du hast mir den Auftrag, das Privileg, Jesus bekannt zu machen. Und ich muss ehrlich sein, ich bin gleich eingeschüchtert wie die 11 Jünger wahrscheinlich. Ich frage mich genau gleich, wie soll das gehen? Wie kann ich Zeuge sein für Jesus? Wer interessiert sich heutzutage überhaupt noch für Gott? Wer interessiert sich überhaupt noch, wenn ich jemandem sage, Jesus ist für deine Sünde gestorben? Das geht doch hier rein und hier raus. Wie soll das funktionieren? Und wenn wir das Christentum in der Schweiz anschauen und ganz ehrlich sind, dann könnte man denken, wir haben den Zenit überschritten. Jesus sollte vor 100 Jahren zurückkommen. Dann sind noch fast alle Christen hier in der Schweiz. Dann war der ideale Zeitpunkt für Jesus, zum zurückkommen. Aber er hat irgendwie diesen Zeitpunkt verpasst. Jetzt sind wir auf dem sinkenden Schiff, könnte man meinen. Jetzt gibt es doch mehr Kirchenaustritt und weniger Leute interessieren sich für Religion. Und überhaupt, es gibt noch andere Religionen. Warum ist das Christentum überhaupt das einzig Richtige? All die Gedanken könnten ja aufkommen. Und ich bin oft auch eingeschüchtert und manchmal fast ein bisschen überfordert mit diesem Auftrag. Der Auftrag, habe ich das Gefühl, wird schwieriger und grösser und immer wie unmöglicher. Wir können daran verzweifeln oder aufgeben. Aber ich glaube, Jesus hat ganz eine andere Sichtweise auf unser Land, auf unsere Kirche. Ich glaube, der Auftrag ist nicht das Einzige, was Jesus uns gegeben hat. Der Geist ist auch uns gegeben. Und er ermöglicht diesen Auftrag. Genau wie die ersten Jünger brauchen auch wir den Heiligen Geist, der uns erfüllt, der uns leitet, der im persönlichen Leben, aber auch im Leben von unserer Gemeinde das möglich macht, was wir nicht können aus eigener Kraft. Ich finde, es ist das Schönste zu sehen, wie jemand Gott begegnet, wie jemand merkt, der Gott ist real, wie jemand merkt, es gibt Hoffnung für mein Leben, wie jemand merkt, mein Leben hat einen Sinn und ich bin geliebt. Jesus ist nicht ein Märchen oder eine Fantasie oder eine gute Erfindung. Jesus ist real und du hast Kraft drin. Kraft, Leben zu verändern und neues Leben zu schenken. Der Auftrag, den wir haben, ist der gleiche. Und die Unmöglichkeit von dem Auftrag ist auch gleich. Und der Heilige Geist ist das Einzige, was uns irgendwie Hoffnung gibt, dass wir auch nur einen Schritt vorwärts gehen können in diesem Auftrag. Und ich will noch ganz kurz einen Gedanken verlieren. Es ist gut, dass dieser Auftrag unmöglich ist. Es ist gut, dass wir das lesen und denken, wie soll das gehen? Weil nur so wissen wir, dass wir Gott brauchen. Wenn der Auftrag schwer, aber möglich wäre, dann würde ich in mein Büro gehen und würde Sitzungen machen und würde Termine machen und Pläne erstellen und würde alles aus meiner Kraft Mögliche tun, um diesen Auftrag aus eigener Kraft zu machen. Und ich würde Gott vergessen. Und der Heilige Geist, der kann ja noch ein bisschen wirken, aber der Basil, der macht das jetzt möglich. Der Basil, der packt jetzt an. Vielleicht würde es dir ähnlich gehen. Aber weil der Auftrag so offensichtlich unmöglich ist, wissen wir brauchen den Heiligen Geist. Sonst haben wir keine Chance. Und auch nur so bekommt Gott alle Ehre. Weil sobald wir Fortschritt machen, wissen wir, es ist Gottes Verantwortung. Es ist Gottes Ehre. Ich kann höchstens irgendwie Werkzeug sein, ich kann mich brauchen lassen, aber ich kann hier nichts Relevantes machen. Alles Relevante kommt von Gott. Und darum kriegt auch Gott alle Ehre für jeden Erfolg. Weil es ist völlig offensichtlich, mir ist das unmöglich. Vielleicht hast du den Witz auch schon mal gehört. Ist ganz ein schlechter Dad-Joke. Warum hat sich das Christentum so schnell verbreitet? Ist ein Witz, also ist keine korrekte Antwort. Warum? Weil es A-Postel gewesen sind und nicht B-Postel. Bitte bringt den Witz am Familientisch mit euren Kindern und sie werden sagen, oh nein, schon wieder so ein schon wieder so ein Dad-Witz. Die Apostel waren nichts Spezielles. Der Petrus, der Paulus, ich schätze die Menschen, ich ehre die Menschen, aber die waren nicht befähigter als du und ich. Die haben Jesus geliebt, aber die haben nicht mehr Fähigkeiten als du und ich. Das Christentum sich so schnell ausbreitet hat, ist nicht am grossen Talent vom Predigen gelegen, das Petrus hatte. Oder an einer super guten Organisation von Paulus. Oder an der tiefen Liebe von Johannes, die er so übermenschlich hatte. Oder am genialen Plan, den sie sich ausgedacht haben. Die haben einfach das gemacht, nach ihrem besten Wissen und Gewissen. Aber es war der Heilige Geist, der Herzen aufgemacht hat. Es war der Heilige Geist, wo Wunder gewirkt hat. Es war der Heilige Geist, wo der Predigt Kraft verliehen hat, dass es wirklich etwas verändert hat. Die haben mit Wasser gekocht. Das sind ganz normale Männer und Frauen, die sich von Gott brauchen wollten und den Auftrag angenommen haben. Es ist Gott selber, der seinen Auftrag ausführt. Er sucht Menschen, die sich brauchen lassen. Natürlich, du musst das Maul aufmachen und etwas sagen. Du musst den Kranken die Hände auflegen. Du musst den Armen dienen. Wir haben schon eine Rolle in diesem Sinne. Aber dass es Erfolg hat, dass es etwas bewirkt, das macht der Heilige Geist und nicht wir. So bekommt auch Gott die Ehre und nicht der Petrus oder der Paulus oder sonst irgendjemand. Ein göttlicher Auftrag, der unmöglich ist und nur Gott ausführen kann. Aber er sucht Menschen, die es mit ihm zusammen tun, die partnerschaftlich mit ihm die Welt verändern wollen. Und darum feiern wir Auffahrt. Darum ist das ein Feiertag. Weil es ist gut, dass Jesus weggeht und in den Himmel aufgefahren ist. Weil jetzt kann Gottes Geist in Tausenden und Millionen, ja, Milliarden Menschen gleichzeitig wirksam sein. Darum ist es ein Fest, wo uns auf Jesus schauen lässt. Aber wie die Jünger, verharrt unser Blick nicht an dem Ort in den Wolken, sondern er richtet uns zurück auf die Welt. Weil der Geist Gottes will in dieser Welt wirken und will Jesus bekannt machen in dieser Welt. Und wir dürfen mitschaffen, wir dürfen einen Teil haben in diesem Auftrag, Jesus gross zu machen in dieser Welt. Ausgerüstet und geführt von Gottes Geist. Amen.